Ab heute ist es soweit, wir nehmen ein neues Format mit in unser aktuelles Repertoire auf, und zwar Princess Charming.
Ja, wir freuen uns drauf, wir hoffen, ihr auch.
Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Dumescu und Nicole.
Aber zuerst der Reihe nach. Wir bleiben natürlich bei unserer ursprünglichen Reihenfolge. Das, was wir zuerst angefangen haben zu besprechen, das bleibt auch zuerst. Und die neuen Sachen werden immer hinten dran gehangen, falls genau. Ihr das noch nie bemerkt habt.
Hier bleibt alles, wie es ist.
Ganz genau. Dementsprechend reden wir zuerst über Ex on the Beach. Wir haben diese Woche Folge 9 gesehen. Und das war auch wieder eine ziemlich ereignisreiche Folge, würde ich sagen.
Ja, genau. Angefangen hat es quasi mit dem Cliffhanger der vergangenen Folge, wo Fabi und Janine sich nochmal gestritten und oder vertragen haben auf eine weirde Art und Weise.
Ja, am Ende waren sie Bros. Und obwohl das ja vorher so richtig hitzig war und angeblich ja auch irgendwie noch Gefühle mit im Spiel waren, waren die dann sehr schnell auf, ja, null reduziert.
Ich finde es super weird, wenn sich Leute eben, die sich grundsätzlich ja erstmal optisch anziehend finden, dann merken, dass sie unterschiedliche Vorstellungen von Werten und vom Leben haben, sich dann darauf einigen, Bros zu werden.
Ja, und das dann irgendwie auch ernst meinen.
Ja.
Naja, aber ich meine, gut, die waren ja auch nie wirklich zusammen und die haben sich dann auch heftig gestritten und vielleicht, sobald halt dieses romantische Interesse abgeklärt ist, dann können sie halt auf so einer, ja, Bro-Ebene durchstarten. Ich meine, das heißt ja auch wieder alles und nichts. Und das heißt jetzt ja nicht, dass sie wirklich befreundet sind.
Ja, also geht ja, das ist ja das, was mich so gewundert hat. Das geht ja eigentlich schlecht, wenn du wertemäßig jetzt nicht so zusammenkommst.
Ja, das stimmt. Aber ist natürlich auch die Frage, wie tief und nachhaltig jetzt diese Broschaft zwischen Janine und Fabi ist. Dann erfolgte die Abstimmung, die ja schon in der letzten Folge angeteasert wurde, wo die Männer entscheiden mussten, welches Duo sie im Haus behalten wollen. Entweder Alessa und Janine als Fabis Ex-Freundinnen oder Nadja und Alina als Christians Ex-Freundinnen.
Ja, und wir haben letzte Woche noch überlegt, ob das in irgendeiner Form spannend werden könnte. Und das lagen wir ja mal sowas von daneben. Wir lagen ungefähr so daneben wie ich beim EM-Tippspiel immer. Also es hat ja niemand für Christians Exen gestimmt, dass die drin bleiben dürfen.
Ja. Ja. Also irgendwie, ja gut, wir haben letzte Woche noch überlegt, ob es auch anders sein kann, aber eigentlich war es dann, denke ich, doch schon recht klar. Und ich finde auch irgendwie verdient, wenn man jetzt den Unterhaltungsfaktor halt mit reinzieht.
Total, da kam ja wirklich gar nichts. Du hast sie ja letztes Mal auch irgendwie genannt, dass sie so ein bisschen wie diese Zwillinge bei Kampf der Reality Stars sind. Sie hingen ja wirklich fast nur beieinander und naja, das kommt dann wahrscheinlich einfach nicht so gut an.
Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass wir die nochmal woanders sehen werden, um ehrlich zu sein.
Nee, ganz bestimmt nicht. Der nächste große Story-Arc war so ein bisschen der zwischen Aline, Alessa, Joshua und Fabi.
Ja, der zog sich dann ja auch so ein bisschen durch die ganze Folge. Und ich muss sagen, dass vor allem die Männer sich irgendwie, also vor allem Joshua eigentlich.
Vor allem Joshua, das muss man mal so klar sagen.
Sich so weird verhalten hat, aber in jedem einzelnen Gespräch. Also angefangen bei dem Gespräch, wo er Alina irgendwie seine Taktik erklärt hat.
Also es war also er auch erstmal sein Shirt ausgezogen hat.
Ja, ja. Und dann hat er halt irgendwie, also es war so ein bisschen, als würde er ihr jetzt so ein Pickup-Artist-Seminar halten, wo er erklärt, wie er strategisch vorgeht, um sie zu erobern.
Mhm, genau, und da hat er ihr auch schon zu verstehen gegeben, dass er sich jetzt auf sie konzentriert.
Genau, hat er sehr deutlich gesagt. Dann hat er mit Alessa gesprochen und hat halt diese Strategie auch sehr offensichtlich zur Schau getragen, indem er Alessa Vorwürfe gemacht hat, dass sie halt irgendwie da mit Fabi gekuschelt hätte.
Das war dann schon am nächsten Morgen, wo er sich ja entschieden hat, lieber mit Aline die Nacht zu verbringen.
Ja.
Was da, glaube ich, nicht geklappt hat, aber das war sein Plan.
Genau. Und dann hat er Alessa halt eben so eine Szene gemacht, die halt, also ja, sie hat ja mit dem gekuschelt und ja, er ist ja eigentlich auch ein eifersüchtiger Typ, aber er hat es halt so unauthentisch gemacht. Es war halt so offensichtlich, dass er sich gerade seine Exit-Option baut. Und
das war
er
so
halt,
durchschaubar.
Ja, genau. Er wollte halt unbedingt Alessa loswerden und ihr dafür die Schuld in die Schuhe schieben, damit er jetzt grünes Licht bei Aline starten kann.
Das ist genau das, worauf ich eigentlich gewartet habe, als Joshua eingezogen ist. Weil als er eingezogen ist, hat er so richtig aufgesagt, so auswendig gelernt gesagt, früher war ich weiß nicht mehr das Wort und falls das nicht verwendet hat, tut mir leid, der Milchbubi oder sowas und jetzt bin ich ein Bad Boy. Das heißt, er hat so ein paar Bücher von irgendwelchen weirden frauenfeindlichen Pickup-Artists gelesen und sich jetzt eine neue Attitüde zugelegt, wo er alles auswendig gelernt hat und jetzt der Bad Boy sein will. Und das finde ich so schade, das muss doch nicht sein, dass man sich solche Scheiße reinzieht.
Nee, voll. Und ich glaube, wir sind auch noch ein bisschen oldschool unterwegs. Also vielleicht hat er solche Bücher gelesen, aber wahrscheinlich hat er sich einfach irgendwelche TikToks oder YouTube-Videos. Ja, TikToks
von Maximilian Krah reingezogen.
Ist das, ach so, das ist der AfD-Typ.
Ja, genau. Der sagt aber auch, wie man besonders männlich ist und wie man Frauen rumkriegt.
Ja, gut, aber wahrscheinlich gibt es da noch welche, die das noch ein bisschen charmanter tun als der, wenn man solche Inhalte charmant rüberbringen kann.
Ja. Andrew Tate.
Ja, zum Beispiel. Ja, es ist halt wirklich sehr, wie du halt sagst, sehr frauenfeindlich, ewig gestrig, könnte man auch dazu sagen.
Es ist ja auch fast Gaslighting, was er da gemacht hat mit Alessa. Also es ist, da fehlt mir dann auch irgendwie jeglicher Spaß an diesem Gespräch dann so ein bisschen.
Ja, und das Witzige ist, dass seine Strategie aber nicht aufzugehen scheint, weil Aline jetzt einfach richtig genervt von dem ist. Also ich glaube, sie war halt schon während seines Seminars da so ein bisschen genervt und hat nicht so ganz gerafft, was er jetzt eigentlich von ihr will und warum er ihr das so offenlegt. Und dass er dann halt auch immer wieder mit Alessa das Gespräch sucht, das hat sie gestört. Ich meine, sie weiß natürlich nicht, dass das alles irgendwie Teile seiner Strategie sind. Und ja, dann hat Josu halt leider das Pech, dass die anderen Teilnehmenden ja auch mitbekommen, was er macht. Und dass dann so ein Philipp, der, glaube ich, da schon recht aufrichtig unterwegs ist oder vielleicht auch aus Eigeninteresse handelt, Aline dann steckt, ja du, der erzählt eigentlich hier jeder das Gleiche, was ja stimmt.
Was stimmt. Und dass dann auch noch Fabia seine eigene Interesse fährt, denn er möchte, nachdem das mit Janine vorbei ist, ja mit Alessa jetzt doch wieder was aufwärmen. Zumindest für die Show, wissen wir nicht, keine Ahnung. Aber in diesem Zuge hat er dann wiederum Josua bei Alessa angeschwärzt, als die sich eigentlich fast wieder auf Josua einlassen wollte, nachdem der gemerkt hat, dass Aline kein Interesse mehr an ihm hat.
Und Alessa hat das einzig Richtige gemacht, was sie in der Situation hätte tun können. Sie hat Josua dazu gerufen zu dem Gespräch und hat gesagt, klärt das unter euch, wer von euch sagt jetzt die Wahrheit. Und das war halt wirklich an Cringigkeit nicht mehr zu überbieten.
Es war so funny.
Ja, Josua hat halt Fabi 1:1 genau das vorgeworfen, was er selber die ganze Zeit macht.
Ja, man muss tatsächlich auch noch, damit man uns nicht vorwerfen kann, dass wir nicht bei den Fakten bleiben. Ja, Fabi hat tatsächlich den Wortlaut von Josua nicht richtig wiedergegeben. Das stimmt und das darüber regt sich Josua jetzt so übertrieben auf. Aber inhaltlich stimmt schon, was Fabi gesagt hat. Und deshalb wirkt es so lächerlich, wie Josua sich da aufregt. Und ich bin so gespannt, wie das dann weitergeht zwischen den beiden.
Ja, und auch das ist ja halt wieder so eine sehr offensichtliche Taktik von Josua, dass er halt gar nicht darauf eingeht, was halt inhaltlich ihm vorgeworfen wird, sondern dass er halt so eine Trumpsche Strategie da fährt, dass er halt dann einfach den Spieß umdreht und stattdessen Fabi angreift und ihm halt irgendwelche Vorwürfe macht, die halt genauso wie bei Trump halt auch sehr aus der Luft gegriffen sind, beziehungsweise halt nicht in Relation zum eigenen Verhalten stehen, weil sie halt im Prinzip gleich sind.
Ja, ja, da haben wir doch diesen Arc, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst.
Ich würde dem gerne nochmal einen Begriff geben, was Josua da angezettelt hat, einfach um da später, wenn wir über Reality Queens sprechen, nochmal drauf zurückzukommen. Und zwar finde ich, dass Josua da einen Zickenkrieg angezettelt hat.
Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr gut, wie er das gemacht hat.
Ja.
Wie du das bezeichnet hast.
Danke.
Was mir dann in dieser Folge auch noch aufgefallen ist, ist, Natalie ist noch in der Villa.
War,
ja, das stimmt. Aber ich war richtig überrascht, als ich sie dann gesehen habe. Und zwar in einer Szene, in der Philipp nächtlich Nähe gesucht hat und Natalie das nicht wollte. Und danach haben wir sie eigentlich nur gesehen, als sie mit Paddy und Ellie zum Strand beordert wurde.
Und es war ein bisschen fies, weil zum einen kam dann halt ein Ex, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Zum anderen wurde Natalie dann halt sofort nach Hause geschickt. Und es, also wenn man sich nur den Schnitt anguckt, dann wirkt es ein bisschen so, ne, die wollten knutschen, Philipp wollte knutschen, Natalie wollte nicht, Philipp beklagt sich darüber, dass sie nicht knutschen will und sie fliegt raus.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es ein Dating-Format und es ist ja schon hier ganz häufig so passiert, dass Leute, die halt dann doch kein Interesse daran hatten, jemanden irgendwie näher kennenzulernen, da irgendwie ein paar Schritte vorwärts zu machen, da sind halt schon immer Leute für sowas rausgeflogen.
Das stimmt. Und auf der dritten Seite haben sich vielleicht auch die RedakteurInnen erst erinnert gefühlt, dass Nathalie noch drin ist, als sie da plötzlich wieder ein bisschen was
ja, klar,
hatte genau. Und dann gesagt haben, huch, die ist ja noch da, dann werfen wir sie jetzt mal raus. Ja,
also wir haben auch schon letzte Woche drüber geredet, dass wir jetzt irgendwie ihren Unterhaltungswert nicht unbedingt sehen. Es war halt nur so fies, dass es jetzt so in ja. Relation zu dem sie will nicht küssen gestellt wurde.
Genau. Also ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, nicht die Problematik, sie will Philipp nicht küssen ja. und deshalb muss sie raus, sondern es ist halt, sie öffnet sich ja auch gerade niemand anderem in diesem Dating-Format und da war Ex on the Beach eigentlich schon immer recht rigoros.
Ja, mhm. auf jeden Fall. Das war aber auch nicht das einzige Fiese an der Situation, denn du hast schon gesagt, Paddy, Nathalie und Ellie mussten runter zum Strand und Ellie, die arme Maus, die hat schon, als das Terror-Tablet sich gemeldet hat, gesagt, dass sie Durchfall hat. Und ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, oh mein Gott, warum schicken sie die arme Frau nicht zur Toilette? Und ich hoffe einfach, dass bevor sie dann zum Strand gehen durften, dass sie zur Toilette durfte.
Das wäre wichtig, glaube ich, für alle Beteiligten.
Das hat mich wirklich sehr beschäftigt, muss ich sagen.
Paddy hingegen musste sich dann eher mit seiner Ex beschäftigen, denn Edda kam. Wir haben erfahren, dass die beiden sich so ein paar Wochen gedatet haben, Paddy aber gleichzeitig mit Lina geschrieben hat, mit der Edda blöderweise befreundet war und die das mitbekommen hat.
Ja, und die nicht nur über den Klimawandel sprechen. Ich hoffe, sie sprechen aber auch über ja, den Klimawandel.
Das wäre nicht schlecht.
Ja. Ja, aber ich finde, Edda hat einen super Einstieg gehabt. Die hat eine super Show geliefert. Sie war wirklich witzig. Mhm. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die Dynamik zwischen ihr und Paddy so einschätze.
Sehr weird.
Ja, ich glaube, also sie meinte, glaube ich, 5 Monate Situationship. Dafür waren dann halt doch recht viel Wut von ihrem Spiel, aber ich glaube, dass sie die halt auch schon einfach so sehr gekonnt in Szene zu setzen wusste.
Ja, wie gesagt, wir gehen ja auch fest davon aus, dass da hinter dem Stein so 2, 3 RedakteurInnen stehen, ihr also den Neuankömmlingen immer ein paar Mal ins Gesicht hauen und sagen, du hast ihn, oder sie, in dem Fall, aber ihn.
Ja, ne? Also, nur vielleicht ohne das ins Gesicht hauen.
Aber so ein bisschen so wie im Boxring, komm!
Ich glaube nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Ja, aber ich freue mich, dass Edda jetzt dabei ist. Sie hat wirklich richtig gute Sprüche rausgehauen und ich glaube, die wird da nochmal neuen Wind in die Villa bringen. Und jetzt ist ja Philipp zum Beispiel auch wieder frei.
Mhm.
Joshua auch bald.
Ich muss gerade sagen, Edda ist ja schließlich auch blond.
Ja, aber ich glaube, sie würde Joshua zu sehr einschüchtern. Da steht ja auf blond und süß und klein.
Mhm.
Und ich glaube, Edda ist nicht klein.
Ah, okay. Mhm.
Und Edda ist auf jeden Fall süß, aber nicht das süß, was Joshua meint. Ich glaube, sie würde ihm Angst machen.
Naja, das werden wir doch nächste Woche wahrscheinlich sehen. Kommen wir dann zu den Reality Queens. Da haben wir Folge 5 und wir befinden uns jetzt in, und ich habe es letzte Woche falsch gesagt, in Brokopondo, nicht Pocopondo.
Ganz genau. Die sind da auf Booten über so einen gruseligen See hingesteuert.
Das ist ein großer Stausee. Ich habe das gerade nochmal nachgeschaut. Brokopondo ist so ein Distrikt, da gibt es eine Stadt, die heißt auch Brokopondo und es gibt den großen Brokopondo-Stausee und da sind sie relativ wahrscheinlich drüber geschippert.
Ah ja, okay. Also es hat, die haben sie ja selber auch als so ein bisschen gruselig beschrieben und ich fand, es kam schon auch ganz gut rüber. Also es wäre jetzt kein Ort, ne, die Villa am Ende war dann ja direkt an diesem See und ich glaube, da hätte ich nicht so gern übernachtet.
Ja, okay. Also eigentlich ist es, glaube ich, ganz schön dort, es ist sehr dünn besiedelt, es waren ungefähr 2500 Menschen da. Und aber in den letzten Jahren kommen immer so Goldgräber, die da so ein bisschen auch die Gegend mit ein bisschen Quecksilber verunreinigen. Aber ja, aber ich glaube, an sich ist es ganz schön.
Okay, ja, ich hatte jetzt, also ich meinte mit gruselig auch nicht unbedingt die Goldgräber, sondern so diese Äste, die da aus dem See ragen.
Und ach so.
Dann, wenn da noch so Nebel ist und so, dann.
Ich fand es wirklich ganz romantisch.
Na gut. Die Challenge, die Teilnehmerinnen dort hatten, hat dann auch direkt auf dem See gespielt. Erklär doch mal, was das Spiel war.
Das Spiel war direkt auf dem See und es war so ein bisschen American Gladiator-mäßig. Hast du das früher geschaut?
Nein.
Ich habe das früher geschaut, als ich aus der Schule kam und meine Mutter gearbeitet hat. Das war so eine Show auf DSF. Da haben immer so Normalos in so einer mit Kissen ausgekleideten Arena mussten immer so gegen American Gladiators, das waren sehr durchtrainierte Männer oder sehr durchtrainierte Frauen, in verschiedenen Spielen antreten. Und dabei mussten sie entweder so ein Parcours hinter sich bringen oder gegen einen American Gladiator mit so übergroßen Ohrstäbchen sich gegenseitig von so einer Plattform hauen. Und sowas Ähnliches mussten die jetzt auch machen. Eine Kandidatin von den Pink Piranhas musste gegen eine Kandidatin von den Green Geckos mit Poolnudeln allerdings sich gegenseitig auf einer dünnen Planke ins Wasser hauen.
Es sah sehr wackelig aus, es war auch sehr windig. Aber so, wie du darüber redest, klingt das so, als hättest du 10 von 10 Bock darauf gehabt.
10 von 10. Richtig, also weil es mich halt so sehr auch an meine Kindheit mit den American Gladiators erinnert hat.
Ja, schade, dass du nicht mitspielen durftest. Die Frauen haben sich ganz gut geschlagen. Es gab ein paar überraschende Siege, zum Beispiel von Emmy gegenüber Franzi, obwohl Emmy halt viel kleiner ist.
Das wundert mich überhaupt nicht.
Ja, okay.
Emmy ist zäh.
Ja, das stimmt. Sie ist wirklich sehr zäh. Dass Theresia gegen Jolina gewonnen hat, hat mich auch ein bisschen gewundert, aber Jolina ist halt einfach direkt runtergefallen.
Jolina hat halt aufgegeben. Ich glaube nicht, dass sie es versucht hat. Ich glaube, dass sie einfach ins Wasser gesprungen ist.
Ja, wahrscheinlich. Und natürlich der Sieg von Malisa gegenüber Carina, der war auch sehr überraschend. Aber ja, auch Carina ist halt, also Malisa hat schon alles gegeben, trotz ihrer Panik vor Wasser, was wir ja schon auch von Prominent getrennt kennen. Aber ich glaube, Carina ist dann doch mehr durch Eigenverschulden runtergefallen als durch Malisa.
Ich muss halt auch sagen, also auf der einen Seite, finde ich, hat man in der Situation, na gut, man kann die Szene interpretieren. Man kann sagen, oh Mann, Carina ist wirklich eine Person mit zero Ehrgeiz. Weil sie, ich fand, sie hat sich nicht sonderlich angestrengt. Allerdings ist es auch super schwierig. Du hockst da 20 Minuten, während halt deine Kontrahentin heult, weil sie Schiss hat, ins Wasser zu fallen. Und du sollst dann die Person sein, die alles dafür gibt, sie ins Wasser zu stoßen. Na, herzlichen Glückwunsch. Für diese Aufgabe würde ich mich aber auch sehr, sehr bedanken.
Ja.
Also ich würde da mit einem Hauch Mitgefühl wahrscheinlich auch nicht voll draufhauen.
Ja.
So, und dann haut Malisa einfach voll drauf. Hat alle Angst, die sie hatte, vergessen und hau dann voll drauf und dann fällt man halt selbst rein.
Ja, also, die war da halt auch echt sehr im Tunnel.
Und da muss ich halt irgendwie sagen, sehr, sehr undankbare Aufgabe für jeden, der da Malisa gegenüber gestanden hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, Carina hat sich auch wirklich sehr süß verhalten. Sie hat Malisa ja auch schon vorher zugesichert, dass sie auf jeden Fall direkt zu ihr springen wird, sollte Malisa halt vorher reinfallen. Und am Ende ist Carina vorher reingefallen, Malisa ist dann aber kurz danach gefallen oder ich glaube sogar gesprungen oder ich weiß es
gefallen,
nicht
mehr, ja.
Gefallen. Und dann ist Carina auch direkt zu ihr hin, hat versucht, sie zu beruhigen und so. Also die war da schon sehr empathisch.
Mhm, auf jeden Fall. Wie gesagt, trotzdem undankbare Aufgabe. Ja. Und unter anderem auch deswegen, weil Dani Büchner dann auch noch Patricia Blanco besiegt hat, haben die Pink Piranhas mal wieder gewonnen.
Und damit durften sie mal wieder in das Luxuscamp, aber jetzt eben in ein neues Luxuscamp, was da halt direkt an diesem See war. Und die anderen mussten in ein Loser-Camp, was jetzt irgendwie, ich habe es nicht genau gesehen, aber anscheinend wohl noch eine Stufe schlechter.
Ich fand, es sah genauso aus wie immer.
Ja, fand ich eigentlich auch. Aber vorher mussten beide Teams noch die jeweils zickigste Queen aus ihrem Team wählen. Und sie wussten erstmal nicht, weswegen. Und die Pink Piranhas haben sich fast einstimmig für Emmy entschieden. Die einzige, die sich nicht für Emmy entschieden hat, war sie selber.
Ja.
Und die Green Geckos waren da etwas unentschiedener, haben dann aber Sandra gewählt.
Ja, ich glaube, das Zünglein an der Waage war Franzi, die sich einfach der Mehrheit angeschlossen hat.
Ja, Franzi hat halt leider überhaupt gar keinen guten Eindruck in dieser Folge gemacht. Aber ich möchte gerne einmal über diesen Begriff zickig sprechen. Mhm. Denn meinem Eindruck nach ist das ein Begriff, der eigentlich nur verwendet wird, wenn man über Frauen spricht.
Ja.
Und der halt ähnlich wie dieses hysterisch dann immer auch sehr abwertend ist. Also natürlich, niemand möchte zickig sein, aber der dann halt auch immer, da schwingt immer so eine Frauenfeindlichkeit mit rüber. Ah ja, eine Frau, die macht schon wieder einen Aufstand, die ist schon wieder hysterisch, die zickt schon wieder rum.
Mhm.
Und ich habe mir mal jetzt gerade noch mal die Definition angeguckt, was zickig eigentlich genau bedeutet.
Wer hat das definiert?
Wikipedia.
Ach, sehr gut.
Und da wird es als unwillig oder stur beschrieben. Und es steht aber auch dazu, dass es vor allem weiblichen Personen zugeschrieben wird, dieser Begriff. Als Synonym könnte man jetzt auch dickköpfig sagen.
Mhm.
Und da noch einmal ganz kurz zurück, die Brücke zu Ex on the Beach. Und ich finde, das ist definitiv etwas, was auf Joshua zutrifft. Und ich frage mich jetzt, ist zickig ein Begriff, den wir vielleicht weniger verwenden sollten, eben weil er so so negativ konnotiert ist in Bezug auf Frauen? Oder sollten wir den einfach weiterhin verwenden, aber dann halt bewusst darauf achten, dass wir den auch Männern zuschreiben?
Ich würde, wenn man mal drüber nachdenkt, eher Ersteres denken, weil wenn du Zweiteres machst, dann wird dabei immer nicht nur mitschwingen, dass man dickköpfig, stur und so ist.
Ja, weil bei Männern ist es halt wieder was positiv Konnotiertes, wenn jemand dickköpfig ist.
Das kommt, das ist halt das Ding. Und wenn du dann halt auf Männer das, also nicht, dass ich das so empfinde, aber ich glaube, dass die Gesellschaft das so empfindet, wenn du Männern das Attribut zickig gibst, gibst du ihnen gleichzeitig das Attribut weibisch. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Und dann implizierst du das ja wieder mit. Und dann hast du gar nichts gewonnen, wenn du nur diesen Begriff dann auch auf Männer anwendest.
Ja, man muss sich auch einfach nur mal vorstellen, dass dieses Format Reality Kings wäre, dass da nur Männer wären. Und als ob so ein Philipp sich da hingestellt hätte und gesagt hätte, jetzt wählt mal den sickigsten King aus euren Reihen. Das wäre einfach nicht passiert.
Nee, das stimmt. Absolut. Ich muss aber sagen, dass ich finde, dass sie, also wahrscheinlich haben sie es nicht versucht, aber sie haben in meinen Augen so ein bisschen das Wort zickig entzaubert. Ich fand das irgendwie ganz spannend. Sie haben halt erstmal so, hier sagt man euch untereinander, wer am zickigsten ist. Und dann sagt Philipp, ja, ihr kriegt hier ein Prosekürchen, die zickigsten, weil, ja, Reality Queens sollen ja auch polarisieren, weißt du?
Ja.
Also ich glaube nicht, dass es in der Form von Bildungsauftrag ist oder sowas, aber ich finde, dass man da vielleicht unbewusst, einfach nur um einen Spin reinzubringen, ein bisschen diesen Begriff aufgebrochen hat.
Ja, also ja, ich fand das dann irgendwie auch ganz nett, wie sie das dann halt umgedreht haben und dann die Person, die dann halt als am sickigsten geschämt wurde quasi oder geframed wurde, für Emmy war es dann nicht mal eine Beleidigung, dass das dann halt so ins Positive umgewandelt wurde. Aber wenn man sich auch nochmal die Definition anguckt, ne, mit unwillig oder stur, dann ist ja gerade bei den Pink Piranhas, ist das halt zu 100% die Beschreibung von Dani Büchner oder ja, auch Jolina Büchner.
Mhm.
Weil, also ich verstehe halt schon, ne, was halt bei diesem Wort zickig so mitschwingt, ne, auch irgendwie so dieses, ja, sich als was Besseres irgendwie geben, dass das dann auch auf Emmy irgendwie mhm, zutrifft, ne, gerade weil sie ja mit der ganzen Situation da unzufrieden ist. Aber eigentlich, wenn man das jetzt wirklich mal so neutral, diesen Begriff betrachtet, was das eigentlich bedeutet und was er auch bedeuten würde, wenn man Männer mit einschließen würde, dann wäre das halt, würde das eher auf die Büchners zutreffen.
Ja, absolut. Das stimmt.
Sandra war gar nicht happy damit, dass sie als die zickigste Queen ausgewählt wurde und hat dann eben auch gleich dieses Unwilligsein bewiesen, indem sie die andere nach der Begründung gefragt hat und dann die Begründung aber sofort abgeschmettert hat und halt eben super stur war und nichts von der Kritik angenommen hat.
Ja, das stimmt. Wobei, also man muss ja halt auch sagen, die Begründung war ja irgendwie, weil sie nie kocht oder so. Und
ja, aber da hat Philipp Theresia auch wirklich eine Suggestivfrage gestellt, die sehr irreführend war, weil er hatte ja erstmal, genau, also Theresia wurde ja vorher gewählt von Patricia und Theresia konnte das dann halt nicht so ganz nachvollziehen und meinte, naja, ich mache ja so viel, ich koche ja so viel und ich setze mich halt irgendwie immer für die anderen ein. Und dann hat Philipp gefragt, wer macht denn nichts? Und da hat sie dann Sandra gesagt. Und es kann natürlich sein, dass sie Sandra auch gewählt hätte, wenn jetzt die Frage gewesen wäre, wer ist am sickigsten? Aber eigentlich, auch so wie Theresia das dann am Ende vor Sandra argumentiert hat, warum sie sie gewählt hat, war das nicht die Frage.
Ja, eigentlich nicht, ne?
Ja.
Naja. Gut, Sandra wird es dennoch irgendwie verschmerzen können, weil sie ja dann safe war sogar auch noch. Sie haben ja nicht nur den Prosecco bekommen, sondern später auch noch erfahren, dass sie dadurch safe sind und nicht rausgewählt werden können.
Ja, und ganz ehrlich, also ich hätte Sandra auch gewählt. Also es ist ja...
Ja, ne, das stimmt. Sie ist die bockigste, jetzt mal das Wort zickig nicht zu verwenden.
Also das war jetzt keine grundsätzliche Fehlentscheidung.
Ja.
Ja, aber genau, sie konnte sich freuen. Und wie du gesagt hast, waren dann die zickigsten Queens am Ende safe.
Bevor es dann aber zu dieser Nominierung ging, gab es noch ein Spiel. Und da ging es wieder um 4.000 Euro für das Gewinnerinnenkonto. Und das war eigentlich ein ganz cooles Spiel. Ich habe trotzdem am Ende 0 von 10 gegeben. Warum, erkläre ich gleich. Denn das Spiel war eigentlich, dass pro Team 3 Frauen auf ein Floß sollten, um so Quietscheentchen, übergroße Quietscheentchen einzusammeln und sie zum Strand zu bringen. Und dabei mussten sie halt paddeln und da gab es natürlich auch die eine oder andere Verwerfung. Wer darf denn auf dieses Floß? Und ich finde, dass beide Teams ja nicht ganz nachvollziehbare Entscheidungen dabei getroffen haben.
Die Pink Piranhas, da hat sich direkt Rebecca gemeldet, auch Emmy und Malisa, die ja am Tag davor noch wirklich eine waschechte Panikattacke hatte, genau wegen dem gleichen Gewässer. Und anscheinend hat dieses Erfolgserlebnis sie so beflügelt, dass sie sich gleich erneut ihren Ängsten stellen wollte, was ich irgendwo nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite war es vielleicht einfach ein schlechtes Timing, weil die anderen, das finde ich auch nachvollziehbar, ja, irgendwie als Show dann verstanden haben.
Also ich tue mich da auch schwer, ihr das abzukaufen, ehrlich gesagt. Ich tue mich super schwer, ihr diese Panik dann noch abzukaufen, wenn sie sich bereitwillig auf so ein wackeliges Floß begibt.
Ja, und also, vor allem, wenn es halt andere Optionen gibt. Und es geht ja bei dem Spiel darum, dass sie als Team das gewinnen. Ja. Und dann ist sie halt leider nicht die beste Wahl, wenn das Risiko theoretisch besteht, ja, dass sie dann halt wieder eine Panikattacke bekommt, wenn sie ja sich dem nicht aussetzen muss. Es gibt ja andere Möglichkeiten. Ja,
also wie gesagt, ich will gar nicht darüber urteilen, ob sie jetzt diese Panik vor Wasser hat oder nicht. Das kann ich nicht. Ich gucke da nicht in den Kopf rein und sie war auch nicht bei mir in einer Therapiesitzung. Aber es wirkt schon weird, wenn sie bei der Challenge 1 durch eben das Kreischen im Vor- und Nachhinein die Sendezeit bekommt und bei Challenge 2 durch das Antreten auf dem Floß die Sendezeit bekommt. Ja. Das wirkt sehr kalkuliert.
Ja, das stimmt. Bei den Green Geckos war, glaube ich, der Faktor, der nicht so ganz nachvollziehbar war, Theresia. Mhm. Denn es war eine Challenge, bei der eben gepaddelt werden musste. Sandra und Carina hatten sich dafür gemeldet. Und ich finde, in der Challenge war Carina sehr ehrgeizig.
Ja, das stimmt.
Hat das auch alles sehr angetrieben. Und Theresia hat sich eben auch für diese Challenge gemeldet, obwohl sie halt leider nicht so kräftig ist, nicht so viel Kraft in den Armen hat.
Und das auch weiß.
Und es auch weiß und dann halt einfach beim Paddeln nicht so gut besetzt ist.
Sie hat sich dann auch danach darüber beklagt, warum sie jetzt alle böse auf sie sind. Sie ist nun mal fit im Kopf und sie kann doch nichts dafür, dass keine Übung für keine Denksportaufgabe dabei ist. Allerdings wusste sie ja schon vorher, dass man paddeln und nicht denken muss und deshalb verstehe ich nicht, warum sie sich dafür meldet und ich verstehe halt dann auch nicht, warum sie sich dann darüber beklagt, dass Paddeln kein Denksport ist.
Ja, allerdings muss man auch fairerweise sagen, dass die Green Geckos viel besser abgeschnitten haben.
Genau, man muss sagen, an Theresia lag es ja nicht mal, denn sie haben 10 Enten aus diesem Tümpel geholt, aus diesem Stausee und die Piranhas nur 7.
Und jetzt kommt das, weswegen du dieses Spiel nicht spielen möchtest.
Ich hasse dieses Spiel komplett, weil es überhaupt nicht darauf ankam, wie gut die waren, sondern es war ein pures Glücksspiel. Denn es kam gar nicht auf die Anzahl der Enten an, sondern auf die Zahlen, die unten auf den Enten drauf standen. Da standen die Zahlen 0, 1, 5, 10 und 20 drauf. Und die Punkte wurden addiert. Und am Ende hatten die Pink Piranhas mit ihren 7 Enten 66 Punkte und die Green Geckos mit ihren 10 Enten 62 oder 61, völlig egal. Ich glaube 62.
Ja.
Sie haben auf jeden Fall knapp verloren, obwohl sie besser waren. Und Entschuldigung, Das ist für mich dann nicht nachvollziehbar. Also
ja, es fühlt sich halt wie ein sehr ungerechtfertigter Sieg der Pink Piranhas an.
Natürlich kam es bei dem Bowling auch irgendwie auf Glück an, aber irgendwie Glück, dass man einmal einen Stein anstößt und dann guckt man halt. Aber wenn jemand eine bessere Leistung erbringt und trotzdem verliert, das geht vielleicht nach den Regeln, die da bei Reality Queens aufgestellt wurden, aber es trifft nicht mein Gerechtigkeits- und Sportempfinden.
1 von 5 Sternen bei Google.
Ja, wirklich. Also da mag ich klingen wie der letzte Allmann, aber nee.
Die Nominierung hat dich dann vielleicht noch mal so ein bisschen mehr abgeholt.
Ja.
Die hatte nämlich ordentlich Spice drin. Die Teilnehmerinnen waren dann alle beim Luxuscamp, haben alle so eine kleine Schultafel in die Hand gedrückt bekommen und Kreide und sollten für sich, ohne das abzusprechen, einen Namen aufschreiben aus ihrem eigenen Team. Und die Person, die dann am Ende die meisten Stimmen hatte, sollte das Camp verlassen. Und die Produktion hat einen richtig guten Twist da reingebracht. Die haben nämlich für eine kurze Störung gesorgt, wo die Kamera natürlich weiterlief und wo die Teilnehmerinnen sich aber nicht besprechen durften. Und wer hat sich nicht dran gehalten? Die liebe Franzi.
Genau, die hat nämlich bei Patricia, nachdem sie schon 2 Stimmen bekommen hat, versucht herauszufinden, wie es denn bei ihr aussieht und hat dann irgendwie nochmal das auf ihrer Tafel geändert.
Ja, aber halt auch nicht clever. Sie hat nämlich einen zweiten Namen draufgeschrieben, hat es aber nicht geschafft, den ersten Namen wegzuwischen. Und wer sehr aufmerksam geschaut hat, wird festgestellt haben, dass Sandra das durchaus geschafft hat.
Und hat sie?
Sandra hat auch gewischt.
Mhm.
Und ich meine, sie hat dann auch einen neuen Namen wieder aufgeschrieben.
Okay, ich dachte tatsächlich nicht. Ich dachte tatsächlich, also, weil das wäre doch auch, also das hätte uns die Kamera doch deutlicher gezeigt.
Also Sandra hat auf jeden Fall eine deutliche Wischbewegung gemacht. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie sie einen neuen Namen aufgeschrieben hat, aber sie hat auf jeden Fall auf ihrer Tafel nochmal rumgewischt.
Ja, den hat sie sich verschrieben. Also ich glaube halt irgendwie nicht, weil ich meine, am Ende hat Sandra ja auch, ist nicht mit dem Strom geschwommen. Also Sandra hat am Ende als einzige Vanessa gewählt.
Ja.
Und würde sich mir nicht erschließen, warum, was sie hätte wegwischen sollen vorher.
Ja, also ja, gut,
am Ende hat sie das gemacht, was ich immer fordere, stimmt nicht immer alle für die gleiche, sondern die Person, die euch am meisten nervt. Und sie hat eine nachvollziehbare Entscheidung getroffen und Vanessa gewählt, mit der sie ja offenbar nicht klarkommt. Also das konnte ja sogar Vanessa nachvollziehen.
Ja.
Ich finde das immer gut, wenn Leute halt nachvollziehbare Entscheidungen treffen, weil dann ist auch der Nominierte nicht wütend.
Ja.
Weil es nachvollziehbar ist.
Ja, voll. Naja, dann geht meine Verschwörungstheorie leider nicht auf. Ich war mir wirklich sehr sicher, dass ich sie rumwischen habe sehen. Ich hätte es mir vielleicht noch ein zweites Mal angucken sollen. Aber naja, dann ist das jetzt so.
Schreibt uns vielleicht nochmal bei Instagram. Vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Und es ist zwar plausibel, aber trotzdem so abgelaufen, wie Nicole es gesagt hat. Schreibt uns, wir heißen bei Instagram _trashcouple_.
Franzi ist auf jeden Fall aufgeflogen, denn Vanessa, also das haben ja eigentlich alle mitbekommen. Ja. Und Vanessa und Theresia haben es dann eben auch angesprochen, was ich sehr gut fand. Und Franzi hat sich auch gewindet, die halt, konnte sich da auch gar nicht richtig rausreden. Also es war wirklich einfach nur Fremdschämen. Mhm. Und ja, also sie hat da wirklich kein gutes Bild abgegeben.
Wirklich nicht die ganze Zeit ja schon. Ich auch schon mit diesem, ja, ich wähle den, den alle wählen und dann beuge ich die Regeln. Und das ist super unnachvollziehbar gewesen.
Ja, und also, ja, niemand mag Opportunisten. Das ist halt irgendwie nicht so sympathisch.
Nee. Ebenso unterhaltsam wie die Nominierung bei den Geckos war die Nominierung bei den Piranhas. Da ging es los mit Dani Büchner, die hat Malisa gewählt und zwar einfach, weil Malisa doch so viel Angst vor den Tieren hat. Ganz genau, Dani Büchner, ganz genau. Ich habe ja gerade noch authentische Nominierung gelobt und das, was wir von Dani Büchner gesehen haben, war natürlich keine authentische Nominierung.
Ja, die von Malisa war dann, finde ich, aber auch nicht so authentisch, aber das hat Dani dann jetzt natürlich auch nicht mit ihrer Nominierung gleichgesetzt. Denn Malisa hat begründet, dass sie eben nicht Juelina wählen wollte, weil die soll sich irgendwie noch zeigen können oder so. Oder ich glaube, das war, was Jasmin gesagt hatte.
Ja, also ich weiß auch nicht mehr ganz, wie das war. Also ich glaube, weil sie sich mit Dani noch nicht so doll versteht wie mit den anderen.
Genau, stimmt. Bei ihr war das, dass sie mit Dani nicht so viel zu tun hatten wie mit den anderen. Und Jasmin, die dann später eben auch Dani nominiert hatte, die hatte gesagt, sie wählt Dani, weil sie Juelina die Möglichkeit geben möchte, sich ohne ihre Mutter als eigenständige Person zu präsentieren.
Und ich finde das sinnvoll.
Ja.
Ich finde also nicht, dass Jasmin sich hier die ganze Zeit mit Ruhm bekleckert, aber das war eine sehr sinnvolle Äußerung. Wenn Juelina irgendwann mal wirklich Reality-Star werden möchte, dann muss sie das auch ohne ihre Mutter können.
Ja.
Und das Zweite ist, natürlich würde ich, wenn ich mit denen im Team bin, versuchen, die zu trennen.
Ja.
Weil die sich doch sonst gegenseitig immer schützen und am Ende eine von denen den Jackpot holt. Also 100 pro.
Ja, vor allem jetzt, wo Dani und Emmy sich auch irgendwie immer mehr zusammengetan haben. Also Emmy lacht ja inzwischen über jeden Spruch von Dani Büchner und scheint so ein bisschen ihr Zögling geworden zu sein.
Ja.
Und da haben natürlich Melissa und Jasmin total richtig gehandelt. Abgesehen davon hatte Ricarda ja zum Beispiel auch Juelina gewählt.
Mhm.
Das war anscheinend nicht so schlimm. Aber dass die Queen höchstpersönlich, Dani Büchner, da angegriffen wurde, indem sie gewählt wurde, auch ja wirklich mit nachvollziehbaren Begründungen, das hat das Fass zum Überlaufen gebracht.
Ja, also bevor Dani Büchner ausgerastet ist, ist Juelina ausgerastet. Die, muss ich sagen, wirklich, glaube ich, sehr glücklich sein kann, dass sie da jetzt alleine ohne ihre Mutter ist, weil dadurch, dass sie mit ihrer Mutter im Format war, wirkt sie ja noch mehr wie so ein bockiges Kind.
Ja.
Schon bei dem Spiel auf der Plattform hat sie da so wütend, sinnlos nach der Fahne gehauen wie so eine Fünfjährige.
Ja.
Und jetzt hat sie auch wütend im Dreck aufgestampft, dass ihre Mutter rausgewählt wurde, dass sie jetzt alleine im Supermarkt zurückbleiben muss und ihre Mutter ausrufen lassen muss.
Ja.
Weißt du? Also ganz, ganz schlimm. Also ganz, ganz unangenehm anzuschauen.
Ja.
Und dann hat Dani Büchner noch ihre Dani Büchner-Show abgezogen, dass das ja gar nicht geht und dass Malisa sich auch nicht für sie klatschen soll. Und, oh.
Ja, also sie hat, ich glaube, sie hat sich sehr erwachsen gefühlt dabei und hat halt genau das Gegenteil präsentiert.
Mhm.
Also es war, ich habe mich wirklich, wirklich fremd geschämt. Und ich schäme mich jetzt nicht so oft fremd, wenn wir Trash-TV gucken, weil wir sind ja auch schon einiges gewohnt.
Ja.
Aber das war schon echt peinlich.
Das war richtig unangenehm und es hat mich auch wieder daran erinnert, warum Dani Büchner bei so vielen Leuten so unbeliebt ist.
Ja.
Ich vergesse das immer so schnell.
Aber ja, sie hatte ja auch gerade in diesem Format schon so ein paar Glanzmomente. Ne? Sie war jetzt ja nicht durchgehend irgendwie unsympathisch oder sowas. Auch wie sie in den Challenges da irgendwie ihr Können gezeigt hat und ihre Willensstärke. Es war ja nicht alles schlecht. Aber ich fand auch richtig gut, wie Philippe ihren Abschiedsvortrag dann unterbunden hat, wie er einfach dann nicht nochmal das Wort erteilt hat. Weil das war halt auch genug dann, ne?
Ja, eben. Und das zeigt nochmal, wir haben jetzt ein paar Zuschriften bekommen, dass gar nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen unsere Begeisterung für Philippe teilt. Ein paar haben uns ja auch geschrieben, der ist denen nicht gewachsen und die finden den ein bisschen lächerlich. Ich finde, der hat die da weiterhin ganz gut alle im Griff.
Ja, also zumindest so, dass es halt noch genug Raum für Drama gibt, aber in den richtigen Momenten scheint er dann doch einlenken zu können.
Mhm. Ja, war doch wieder eine gute Folge. Also hat mich überzeugt. Dich?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann auch schon gesehen, dass es nächstes Mal richtig in den Urwald geht, dass wir ein Gürteltier zu Gesicht bekommen. Wir bekommen kein Krokodil zu sehen, obwohl die Teilnehmerinnen des Luxuscamps sich sicher waren, dass sie Krokodilspuren am Strand entdeckt hätten.
Fährtenleserin, ne?
Ja, ich habe vorher nochmal gegoogelt, wie Krokodilfußspuren aussehen. Und ich glaube, das waren keine Krokodilspuren. Das waren vielleicht irgendwie, keine Ahnung, von einem Hund oder so.
Oder Enten. Egal. Keine Spekulation. Kommen wir zu unserem neuen Format. Princess Charming Staffel 4 inzwischen, Folge 1. Und wir starten in Thailand auf der Insel Koh Samui, wo Lea, unsere neue Princess, eine Frau zum Wachsen sucht.
Das klang jetzt wie so eine Beschreibung von Bauer sucht Frau oder so.
Aber ist ja richtig gemacht.
Ja, also sie hat es genauso ähnlich gesagt. Sie hat gesagt, dass sie keine zweite Hälfte sucht, sondern sie sucht 100%, die an ihre 100% quasi hinzukommt, die quasi addiert werden zu ihren 100%. Ich finde, das hat sie sehr schön gesagt. Und ich meine, das ist immer so in der ersten Folge von hier Bachelor, Bachelorette, Princess Charming, Prince Charming. Die Person, die im Mittelpunkt steht, macht natürlich immer einen sehr guten Eindruck. Das ist auch so mit Lea. Sie ist mir sehr sympathisch und sie hat wunderschöne Tätowierungen.
Ja. Nicht so schöne wie eine Kandidatin, die nachher reinkommt. Celeia hat in meinen Augen noch schönere Tätowierungen. Aber insgesamt mein allererster Eindruck ist tolle Villa, tolle Frauen und auch tolle Geschichten, die da halbwegs zufällig, halbwegs vielleicht gut gecastet stattfinden.
Genau, und nicht nur Frauen, es ist auch eine non-binäre Person diesmal dabei, Tommy. Und ich finde, dass die TeilnehmerInnen, die in dieser Villa sind, auch alle sehr wertschätzend und sehr empowernd miteinander umgehen, zumindest von diesen Schnipseln, die wir jetzt in der ersten Folge schon gesehen haben.
Mhm.
Also ich finde, um schon mal mein Fazit vorwegzustellen, diese erste Folge hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Also ich liebe es wirklich sehr. Ich finde die Stimmung da toll. Ich finde, es ist super empowernd. Es hat aber auch genau das richtige Maß an Spannung und Drama. Und wir haben ja auch schon im Trailer gesehen, dass da noch ganz, ganz viel passiert ist, da auch viel Leidenschaft dabei ist, die auch in manchen Momenten irgendwie ins Negative kippt.
Mhm.
Aber es ist so ein richtiges Safe-Space-Format, glaube ich.
Bisher ja. Also ich finde es auch so schön zu sehen, dass wir hier schon Drama haben, es sich aber nicht unangenehm anfühlt, sondern nachvollziehbar.
Ja.
So sollte Reality ja auch häufig irgendwie sein, dass man die Dinge nachvollziehen kann.
Genau. Ne? Und dieses Drama, was sich da direkt in der ersten Folge entwickelt hat oder gezeigt hat, macht die Princess Leia auch nochmal ein bisschen nahbarer. Also es hebt sie halt direkt von dieser, ja, dieser ganz einzigartigen Position, die halt immer diese Hauptperson in diesen Formaten am Anfang haben, so ein bisschen herunter und macht sie halt dann irgendwie menschlicher, nahbarer, weil sie hatte schon mal eine Beziehung zu einer der Teilnehmerinnen und die ist schiefgegangen.
Genau. Und zwar eine Sommerromanze, wie sie so schön gesagt hat, mit Maike aus Berlin. Die beiden hatten eine gute Zeit und laut Maike hat sie dann, also Maike selbst, per WhatsApp diese Sommerromanze beendet und im Anschluss noch eine wütende Nachricht von Lea bekommen. Wir werden bestimmt noch mehr Details erfahren.
Ja, wir haben auch in der Vorschau gesehen, dass es in der nächsten Folge so eine kleine Aussprache geben wird.
Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Arc. Genauso wie der Arc mit Maikes guter Freundin Celeia, der Frau mit den wunderschönen Tattoos.
Genau, denn sie und Maike kennen sich eben schon, die sind schon befreundet. Und als Celeia erfahren hat, dass Lea eben die Ex von Maike ist und dass Maike da halt irgendwie noch nicht so ganz im Reinen mit ist, hat Celeia einen auf der einen Seite sehr aufrichtigen Move gemacht und einen sehr loyalen Move, der dann aber doch ein bisschen zu überstürzt war. Mhm. Und zwar hat sie sofort entschieden, dass Lea für sie dann als Datingpartnerin überhaupt gar nicht in Frage kommt. Und hat das Lea dann auch, ich sage jetzt immer Lea, wegen Princess Lea, hat das Lea dann auch direkt kommuniziert.
Mhm.
Und Lea war auch sehr verständnisvoll, fand das jetzt irgendwie auch ganz, ganz aufrichtig eben von Celaya, obwohl sie das auch ein bisschen schade fand. Und man hat halt eben gesehen, dass es wirklich zu früh war, weil das war noch bevor Lea und Maike überhaupt ein Gespräch hatten.
Ja, genau. Und es gab ein erstes Gespräch, wo die sich auch geeinigt haben, ja okay, wir gucken jetzt ein bisschen, was passiert. Ohnehin gab es, wie immer in so einer ersten Folge, es gab ganz viele Vorstellungen für uns, aber es gab auch eben ganz viele Vorstellungen bei Lea, die ja richtig gehasselt hat an diesem Abend.
Ja, sie hat auch ein Geschenk bekommen. Das haben wir ja sonst immer bei Bachelor und Bachelorette ganz häufig, dass die Teilnehmenden da immer so, ja, so Begrüßungsgeschenke mitbringen. Und ich muss sagen, beim Bachelor und bei der Bachelorette sind die immer so zu mindestens 70% cringe.
Mhm.
Aber das eine Geschenk, was wir jetzt in dieser Folge hatten von Hang, war richtig schön. Das war so ein selbstgemaltes Bild und das sah richtig schön aus. Also wirklich was man sich in die Wohnung hängen würde. Also auch da wieder ein Pluspunkt für Princess Charming.
Ja, absolut. Auch ein Gespräch geführt hat die Princess mit Marlene aus Berlin. Übrigens auch nicht zum ersten Mal. Die beiden hatten beim CSD in Berlin wohl schon mal gequatscht. Marlene kann sich daran nur nicht mehr so wirklich erinnern und Lea schon. Und das war irgendwie ganz witzig mit anzuschauen.
Ja, und die waren wohl auch schon mal irgendwo gematcht auf irgendeiner Dating-App. Und Marlene hat dann aber Lea geghostet.
Ja, sehr funny. Ich bin Freund davon, von solchen Geschichten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, ob das negative Auswirkungen auf Marlenes Chancen haben wird.
Ich glaube ja. Ich glaube, also Lea hat sie ja dann schon so ein bisschen gepiesackt. Also es gab dann auch noch die Kettenvergabe, dann, ne, was gleichzusetzen ist mit der Rosenvergabe vom Bachelor oder Bachelorette. Und Lea hat, glaube ich, Marlene schon jedes Mal, wenn sie mit der Kontakt hatte, ihr so einen Spruch gedrückt. Und ich glaube, wenn Marlene sich jetzt ins Zeug legt, dann kann sie da noch das reparieren quasi, mhm, und zeigen, dass sie Interesse an Lea hat. Aber ich glaube, sie muss jetzt auch wirklich schon gut begründen, warum sie sich so verhalten hat, wenn sie grundsätzlich Interesse an Lea haben könnte.
Ja, das stimmt. Du hast die Kettenvergabe ja schon angesprochen. Die hatte diesmal einen besonderen Spice und ich habe auch eine Ahnung, wieso. Denn es war für jede der 20 KandidatInnen eine Kette da. Und es war diesmal tatsächlich eher so, dass die KandidatInnen sagen konnten, will ich sie haben oder will ich sie nicht. Und das war sicherlich auf Maike und Celaya gemünzt.
Ja, vielleicht auch, damit Lea sich noch nicht alle Namen direkt merken musste. Und ich muss aber sagen, dass ich finde, das ist ein Move, der sehr gut zu Princess Charming als Format passt. Weil, wenn man in der ersten Nacht mindestens zwei TeilnehmerInnen rauskickt, dann macht man das ja eigentlich in den seltensten Fällen, weil eine Person wirklich einen schlechten Eindruck gemacht hat. Mhm. Weil das kommt ja meistens gar nicht dazu in der ersten Nacht. Sondern aufgrund von Oberflächlichkeiten. Und ich finde, dass es zu Princess Charming sehr gut passt, dass dieser Schritt geskippt wird und dass dann Lea wirklich die Möglichkeit hat, den TeilnehmerInnen mehr Zeit zu schenken, die ein bisschen besser kennenzulernen, wenn auch nur halt einen Tag länger, mhm, um dann daraufhin die Entscheidung zu treffen.
Stimmt, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich dachte, das ist ein Show-Element.
Ja, also ich glaube, die einzige Staffel, die mir einfällt, wo wirklich mal jemand in der ersten Nacht der Rosen richtig reingeschissen hat, war in der Melissa-Staffel, wo sie Bachelorette war, wo es irgendwie direkt
Aber hat er nicht erst so richtig reingeschissen, als er dann die Rose nicht bekommen hat? Dann ist er doch so gegangen und hat gepöbelt.
Ich glaub, ja, stimmt. Aber ich glaube, es hat sich dann vorher schon sehr angedeutet, okay, dass der Herr keine Rose verdient. Ja, aber meistens hast du ja keinen handfesten Eindruck so nach so einer ersten Nacht.
Ja, das stimmt.
Wenn du dir 20 Gesichter und Namen merken musst.
Ja, und wir haben ja auch gemerkt, dass ein paar ja auch tatsächlich es gar nicht geschafft haben, mit Lea zu reden. Ja. Und dementsprechend für die war das wahrscheinlich gut, dass sie jetzt noch ein bisschen mehr Zeit haben.
Ja, aber wie du ja auch schon gesagt hast, war es natürlich auch zusätzlich ein sehr spannungsreicher Move mit Hinblick auf Maike und Celaya. Denn da mussten die diese Entscheidung treffen, ob sie jetzt gehen oder bleiben. Und es haben sich eben beide für bleiben entschieden.
Und das finde ich sehr spannend, auch weil dann bei Celaya, wenn sie jetzt nicht nur im Fernsehen sein will, ja wirklich eine große Anziehung zu Lea da sein muss, dass sie sich dafür entscheidet zu bleiben, weil es ja offenbar eine schwere Entscheidung war, ne?
Ja, und auch bei ihr, würde ich sagen, wird das schwer, dann auch länger zu bleiben, weil sie jetzt natürlich Lea schon irgendwie zeigen muss, dass sie sich jetzt quasi für Lea entschieden hat und dass sie auch Interesse daran hat, Lea weiter kennenzulernen und dass sie nicht nur bleibt, damit sie in der Villa eine geile Zeit mit den anderen TeilnehmerInnen haben kann.
Und noch eine andere Sache, denn Celaya war eine von denen, die gerne eine offene Beziehung hätten und Lea, die Princess, das ja für sich ausgeschlossen hat nach einer schlechten Erfahrung in der Vergangenheit.
Das stimmt. Und da gibt es auch noch eine andere Kandidatin. Ich glaube, Lucia war das.
Lucia aus Leipzig.
Lucia, genau. Die, für die eigentlich eine monogame Beziehung nicht in Frage kommt. Mhm. Also da könnte es auch dann am Ende daran liegen, dass es einfach nicht matcht.
Wir werden das in den kommenden Wochen in Erfahrung bringen. Ihr hoffentlich auch. Schreibt uns doch, schaut ihr Princess Charming, wie fandet ihr die erste Folge? Wer ist vielleicht eure Favoritin? Wisst ihr, also nicht spoilern, aber wer glaubt ihr denn könnte am Ende die letzte Kette bekommen? Das würde uns interessieren. Schreibt uns das bei Instagram. Dort heißen wir unterstrich Trash Couple unterstrich.
Warum sind die Ketten eigentlich immer so hässlich?
Damit man sie, ich glaube, ich hatte eine Theorie zu.
Damit man sie nicht vertauscht?
Nein, sie sind so hässlich, damit man sie als TV-Zuschauer als nicht zum Outfit zugehörig, sondern eben als, ja, als Gimmick, was du dann eben von der Princess bekommst, erkennt.
Ja, okay. Ja. Ich glaube, Rosen sind da auf jeden Fall weniger nachhaltig, weil da braucht man ja für jede Show irgendwie eine neue. Mhm. Aber schon ein bisschen schöner.
Ja, bei den Männern gibt es ja Krawatten bei Prince Charming.
Ja, stimmt.
Naja. Muss jeder wissen. Ich würde sagen, wir sind durch für diese Woche.
Mhm.
Wir haben natürlich noch die Bitte an euch, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Folgt uns bei Instagram, bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Podimo und Co. Aktiviert die Glocke, lasst uns nette Rezensionen da, empfehlt uns euren Freunden, teilt unsere Folge in eurer Insta-Story und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast.
Habe ich noch.
Hast du noch?
Na, ich habe nur eine kleine Anmerkung. In 3 Wochen kommt Aito noch mit dazu.
Ah ja, stimmt. Unser Signature-Format, die KandidatInnen sind da schon raus. Es ist recht interessant, würde ich sagen. Viele alte Bekannte, aber darüber sprechen wir ein anderes Mal.